Immanuel Erck. Schmetterlinge im Bauch sind für'n Arsch. Warum Liebe und eine erfüllte Beziehung kein Zufall sind. Gelesen von Arvid Schalle und Michelle Winter.
Wie viele Paare kennst du, die miteinander wirklich glücklich sind? Und wie steht es um dein eigenes Liebesglück? Sammelst du gerade die Scherben deiner letzten Beziehung auf? Oder steckst du noch mittendrin, aber die Liebe zwischen dir und deiner besseren Hälfte ist allenfalls noch ein Schatten vergangener Tage? Vielleicht bist du aber auch schon länger Single und sehnst dich nach inniger Zweisamkeit. In den Blinks zu Schmetterlinge im Bauch sind für'n Arsch lernst du, dass die Sehnsucht nach einer erfüllten Beziehung Realität werden kann. Denn eine liebevolle Beziehung ist weder Zufall noch Glückssache. Allerdings verlangt sie durchaus harte und nicht immer schmerzfreie Arbeit. Und zwar vor allem Arbeit an dir. Du wirst erfahren, warum du bei dir selbst anfangen musst, um eine gesunde, lebendige Partnerschaft zu leben. Erst wenn du den Verletzungen der Vergangenheit ins Auge siehst und deine frühen Prägungen durchschaust, wirst du auch bedingungslose Liebe und Nähe erfahren.
Link Nummer 1. Wie uns Schmetterlinge im Bauch an der Nase herumführen.
Hat dir die Liebe auch schon übel mitgespielt? Hast du vollkommen überzeugt gesagt, ich hab die Nase gestrichen voll von diesem Herzschmerzmist. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dann warst du also auch schon an dem Punkt, an dem die Schmetterlinge im Bauch wirklich für den Arsch waren. Sie hatten sich auf höchst schmerzhafte Weise verabschiedet. Vielleicht, weil du sitzen gelassen wurdest oder weil es mit deinem Partner einfach nur noch Zoff gab. Was für eine Enttäuschung, wenn die rosarote Brille plötzlich ihre Farbe verliert. Und trotzdem sind wir wie Süchtige, immer auf der Suche nach dem vermeintlich perfekten Partner und dem großen Sturm der Gefühle. Wir wollen doch einfach nur glücklich sein und das am besten für immer. Aber Fakt ist, Schmetterlinge im Bauch sind nie von Dauer. Sie haben nichts mit wirklich erfüllender, tiefer und echter Liebe zu tun, sondern hauptsächlich mit einem Hormoncocktail. Das Gefühl des Verliebtseins ist ja nur die erste Flamme, die dir zeigt, wie wohlig und wärmend so ein Feuer sein kann. Wenn du jedoch nicht bereit bist, das Feuer zu nähren und auch mal etwas Hitze und Rauch auszuhalten, dann wird es früher oder später verlöschen. Damit wir wirklich tiefe Gefühle und wahrhaftes Glück empfinden können, müssen wir den Zauber der Verliebtheit als Illusion durchschauen. So öffnen wir uns für eine innige Form der Liebe, die uns vielleicht weniger Herzrasen, dafür aber mehr inneren Frieden schenkt. Es ist kein Zufall, wie wir uns in Beziehungen verhalten. Egal ob Dauersingle, Beziehungshopper oder ängstlicher Klammerer. In Beziehungen treten unsere früh erlernten Schutzmechanismen zutage. Wie ein Computerprogramm spulen wir diese Verhaltensweisen unbewusst und ganz automatisch ab. Um in Sachen Liebesglück wirklich etwas zu verändern, müssen wir daher zunächst unsere unbewussten Muster und Automatismen erkennen.
Im Klartext heißt das, die Basis für deine Beziehungsfähigkeit ist die Beziehung zu dir selbst.
Denn um Liebe zu erfahren, musst du mit dir selbst verbunden sein. Nur so kannst du dich wirklich öffnen und die Schutzmauern einreißen, die du um dich herum errichtet hast. Dann wirst du in und an deiner Beziehung wachsen und sie als zutiefst bereichernd empfinden.
Blink Nummer 2. Warum Mrs. Wright und Prinz Charming überbewertet werden.
So hart es klingt, wir haben illusorische Vorstellungen, was unseren Partner angeht. Viele Menschen träumen beispielsweise von Prinz Charming, dem starken Retter in der Not, oder von der sensiblen Traumprinzessin. Und wenn wir nach der ersten Verliebtheit feststellen, dass wir doch bloß einen ganz normalen Menschen an unserer Seite haben, ist die Enttäuschung groß. Kurz, wir scheitern an überhöhten Idealen, denen keine Partnerin der Welt gerecht werden kann. Wenn wir uns ungeliebt, nicht genügend beachtet oder ganz allgemein unzufrieden fühlen, schieben wir das schnell unserem Partner in die Schuhe. Womöglich folgt die Trennung in der Hoffnung, dass beim nächsten Partner alles anders wird. Doch kaum sind die Schmetterlinge in der neuen Beziehung verflogen, ärgern wir uns wieder über dieselben Dinge. Abermals fühlen wir uns nicht genügend wertgeschätzt, sind eifersüchtig oder von den Macken des anderen genervt. Der Kern des Problems ist also nicht, dass unser Partner kein Traumprinz auf dem weißen Pferd ist, sondern dass wir immer in dieselben Muster verfallen. Das fängt schon bei der Partnerwahl an. Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass unsere Entscheidungen und Gefühle zu 95% vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Nur schlappe 5% trägt unser Bewusstsein dazu bei. Aus diesem Grund wählen viele Menschen immer wieder Partner, die zu ihrer unbewussten Programmierung passen. Dabei entscheidet sich das Unterbewusstsein vorzugsweise für das, was es bereits kennt. Denn das suggeriert ein Gefühl von Sicherheit. So kommt es, dass eine Person, die als Kind exzessiv bemuttert wurde, häufig einen Partner wählt, der dieses Verhalten fortsetzt. Oder auch möglich, der Partner reagiert auf Konflikte exakt so wie der eigene Vater, sei es mit cholerischer Wut oder stillem Rückzug. Unsere Eltern und nahen Bezugspersonen aus Kindheitstagen prägen unser Unterbewusstsein also maßgeblich. Denn mit den eigenen Eltern durchleben wir unsere erste Beziehung. Durch die Erfahrungen in unserer Kindheit wird unsere Festplatte mit positiven sowie negativen Verhaltensweisen, Normen und Grundüberzeugungen beschrieben und als Erwachsene greifen wir dann automatisch darauf zurück.
Um es auf den Punkt zu bringen, deine Partnerwahl und Beziehungsmuster werden zum Großteil von deinen unbewussten Prägungen bestimmt.
Auch hier gilt also wieder, der Weg aus dem Beziehungsschlamassel führt nicht über den vermeintlich perfekten Partner, sondern über dich selbst. Und auf diesem Weg zur Selbstkenntnis spielen auch die Gefühle eine wichtige Rolle. Und um sie geht es im nächsten Blink.
Blink Nummer 3. So öffnest du dein Herz.
Stell dir die Welt ohne Gefühle vor. Was für ein trister, lebloser Ort. Erst durch Gefühle wird unser Leben bunt und entfaltet seinen Zauber. Und doch scheint sich die Überzeugung durchgesetzt zu haben, es sei etwas Gutes, seine Gefühle zu kontrollieren. Ein fataler Irrglaube. Das Wort Emotion stammt vom lateinischen Wort emovere und bedeutet so viel wie in Bewegung setzen. Das trifft es ziemlich gut, denn Gefühle sind Energien, die ständig in Bewegung sind. Sie zu unterdrücken kostet jede Menge Kraft und kann uns auf Dauer sogar krank machen. Und selbst wenn wir unsere Emotionen für den Moment erfolgreich unterdrücken oder verdrängen, lösen sie sich nicht einfach in Luft auf, sondern tauchen zu einem anderen Zeitpunkt wieder auf. So kommt es dann zu plötzlichen Gefühlsausbrüchen, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Das ist wie mit der Sektflasche, die zu sehr geschüttelt wurde und beim Öffnen laut knallt und überschäumt. In einer Beziehung, in der ein oder beide Partner ständig ihre Gefühle kontrollieren, leidet die Nähe. Denn wie sollen wir eine liebevolle und aufrichtige Verbindung mit einem anderen Menschen eingehen, wenn wir gleichzeitig ganze Teile von uns selbst auf Abstand halten? Gefühle zu verleugnen oder zu unterdrücken ist also keine gesunde Lösung. Besser ist es, sie auszufühlen. Zugegeben, das erfordert ein wenig Übung, denn viele von uns haben schlichtweg verlernt, die eigenen Gefühle zu spüren. Der Ratschlag, jetzt fühl doch mal, bringt also nichts. Stattdessen geht es darum, die Situationen zu erkennen, in denen du vor Gefühlen fliehst. Außerdem hilft es, wenn du dir immer wieder bewusst Zeit nimmst, deinen Gefühlen Raum zu geben. Nimm eine einladende Haltung ein. Und zwar allen Gefühlen gegenüber, auch den unangenehmen. Für Emanuel Erk gehören negative und positive Gefühle untrennbar zusammen. So wie Licht und Schatten nicht ohne einander existieren. Erst wenn du Schmerz, Trauer und Angst zulässt, kannst du auch Glück, Freude und Liebe in voller Intensität spüren.
Wir halten fest, versuche nicht, deine Gefühle zu verändern, sondern deine Haltung zu ihnen.
Gegen Gefühle zu kämpfen, ist das Gegenteil von Frieden. Nimm sie an, denn sie sind ein Teil von dir und dürfen da sein.
Blink Nummer 4. Bestimme deinen Charaktertyp.
Das Kennenlernen deiner charakterlichen Grundmuster verrät dir, wie du tickst. Dabei hilft dir die Persönlichkeitstypenlehre. Das sogenannte Enneagramm geht von 9 Charaktertypen aus. Welcher davon bist du? Typ 1 ist der perfektionistische Veränderer. Er überlässt ungern etwas dem Zufall und unterzieht sich ständig starker Selbstkontrolle und Selbstkritik. Das Problem dabei, es ist schlichtweg unmöglich, immer alles perfekt zu machen, oder gar perfekt zu sein. Typ 2 ist das bedürftige Helferlein. Es lebt von der Wertschätzung anderer und legt sich für seine Mitmenschen mächtig ins Zeug. Es stellt die eigenen Bedürfnisse so weit zurück, bis es sie gar nicht mehr spürt. Oft fungieren diese Persönlichkeitstypen als Kummerkasten für andere. Typ 3 ist der blendende Workaholic. Nach außen ist er ein echter Erfolgstyp, der andere mitreißt und begeistert. Letztlich lebt er von Lob und Anerkennung und glaubt unterbewusst, sich nur durch Leistung Liebe verdienen zu können. Diesem Typ fällt es am schwersten, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Typ 4 sind die Drama Queens. Sie stehen gern im Rampenlicht, flüchten sich in Fantasiewelten und schwanken häufig zwischen Phasen übertriebener Aktivität und Phasen der Lähmung und Melancholie. Lieber unbemerkt bleibt hingegen der 5. Typ, der weise Außenseiter. Er denkt, bevor er handelt, manchmal jedoch so viel, dass er dann gar nicht mehr handelt. Seine Kindheit war geprägt von mangelnder Zärtlichkeit und dem Gefühl innerer Leere, das er mit unerschöpflichem Wissensdurst zu stillen versucht. Typ 6 ist der loyale Zweifler. Selbst über Kleinigkeiten zerbricht er sich den Kopf. Ihm fehlt das Urvertrauen. Dabei möchte er einfach nur anerkannt und akzeptiert werden. In Beziehungen ist der loyale Zweifler eher vorsichtig und misstrauisch, aber auch loyal und treu. Der verpeilte Glücksjäger ist Typ 7. Er übertönt alle Ängste mit überschwänglicher Freude. Doch sobald es ernst wird, flüchtet er. Vor Aufgaben ebenso wie vor der Liebe. Typ 8 ist der behütende Chef. Er gibt gern den Ton an und kümmert sich. Aber selbst um Hilfe zu bitten und Schwäche zu zeigen, das kommt für ihn nicht in die Tüte. Der 9. Typ im Enneagramm ist der Harmonie-Junkie. Er mag keine Veränderungen und erst recht keine Konflikte. So hält dieser Typ auch an Beziehungen fest, die schon längst niemanden mehr glücklich machen.
Du siehst also, wenn du verstehst, welcher Charaktertyp du bist, wirst du auch deine Beziehungsmuster besser erkennen.
Doch woher stammen diese Beziehungsmuster?
Blink Nummer 5. Heile deine Traumata.
Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, glaubt der Typ des behütenden Chefs. Ich mache das nicht gut genug, ist der perfektionistische Veränderer überzeugt. Ich darf niemanden enttäuschen, sagt sich das bedürftige Helferlein. Ich will nicht anecken, der Harmonie-Junkie. Je nach Charakterfixierung haben wir bestimmte Grundüberzeugungen, die unser Verhalten und unsere Beziehungen maßgeblich beeinflussen. Diese vermeintlichen Gewissheiten verweisen auf unsere frühkindlichen Bindungstraumata. Und in ihnen sieht Immanuel Erck die Ursache nahezu all unserer Beziehungsprobleme. Moment mal, denkst du jetzt vielleicht, bei mir war aber alles in Ordnung. Deine Eltern waren bemüht und verständnisvoll und deine Kindheit absolut glücklich? Ganz so einfach ist es Erck zufolge nicht, denn bis zu einem gewissen Grad sind wir alle traumatisiert. Klar, manche mehr, manche weniger. Doch in jeder Kindheit gibt es Situationen, in denen sich das Kind von den Eltern oder engen Bezugspersonen emotional oder physisch alleingelassen fühlt. Wenn beispielsweise die Eltern das Baby weinen lassen, bis es endlich schläft, wenn sie das Kind mit Liebesentzug oder Schweigen strafen, weil es unartig war, wenn sie neugierige Fragen harsch abtun, lautes Spielen verbieten oder einfach abwesend und überfordert sind, weil gerade alles stressig ist. Die Grundbedürfnisse des Kindes nach Liebe, Nähe und Sicherheit sind dann nicht ausreichend erfüllt. Den Fehler für die erfahrene Abwertung, Demütigung oder Vernachlässigung sieht das Kind bei sich. Die Fremdverneinung durch die Eltern, wie es die Traumatherapie nennt, führt zu einer Selbstverneinung des Kindes. Ich bin nicht wichtig, nicht liebenswert oder nicht gut genug, sind klassische selbstverneinende Annahmen. Um zu überleben, sind Babys und Kleinkinder abhängig von der Fürsorge der Eltern. Deswegen werden sie alles tun, um sich deren Liebe zu sichern und ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Diese Muster finden sich dann auch in späteren Beziehungen wieder. Unbewusst suchen wir uns Partner, die unsere Muster bedienen. Denn was uns vertraut ist, suggeriert Sicherheit. Und so harren wir dann beispielsweise mit einem Partner aus, der uns, wie möglicherweise schon Mama oder Papa, wegen Kleinigkeiten anschreit oder nur beachtet, wenn wir uns total verbiegen und aufopfern.
All das zeigt, wir müssen unsere frühkindlichen Traumata heilen, um unsere Beziehungsprobleme an der Wurzel zu packen.
Das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgehakt ist. Je nach Schwere der Traumata kann auch professionelle Hilfe nötig sein. Wichtig bei dieser Entdeckungsreise in die Vergangenheit ist, dass du liebevoll auf dich schaust und dich nicht für dein bisheriges Tun verurteilst.
Blink Nummer 6. Drei Stützen einer erfüllten Beziehung.
Nun weißt du also, warum es für eine glückliche und erfüllte Beziehung wichtig ist, sich intensiv mit den eigenen Prägungen, Traumata und Gefühlen zu beschäftigen. Denn so schaffst du das Fundament für dein Beziehungsglück. Doch ein gutes Fundament allein reicht noch nicht aus. Deshalb stellen wir dir jetzt 6 Stützen für eine erfüllte Partnerschaft vor. Bist du bereit? Die erste Stütze: Liebe deinen Partner, wie du dich liebst. Erinnerst du dich an die Charakterfixierungen? Sie haben gezeigt, dass hinter scheinbarer Nächstenliebe mitunter nichts anderes steckt als verzweifelte Aufopferung im Gegenzug für etwas Liebe und Anerkennung. Für aufrichtige Nächstenliebe musst du zunächst dich selbst lieben lernen. Je verständnis- und liebevoller wir uns selbst begegnen, desto leichter fällt uns das auch mit unserem Partner. Kommen wir zur zweiten Stütze. Nur die Wahrheit. Können wir wirklich Nähe aufbauen und eine authentische, warmherzige Beziehung führen, wenn wir uns selbst und unseren Partner ständig belügen? Die Antwort ist offensichtlich: Nein. Doch wir reden hier nicht nur von großen Lebenslügen oder heimlichen Seitensprüngen. Selbst kleinere Unaufrichtigkeiten sind tickende Zeitbomben. Wer seinem Partner dauernd Orgasmen vorspielt oder so tut, als würde er seine Fußballleidenschaft teilen, zerstört damit Nähe. Und überhaupt, ist es nicht ziemlich bevormundend, wenn du entscheidest, wie viel Wahrheit dein Partner verträgt? Kommen wir zur dritten Stütze. Sage endlich Ja. Hier geht es um das klare Bekenntnis zu einem anderen Menschen. Allzu oft scheitert eine Beziehung daran, dass einer der beiden Partner die Hintertür immer einen Spalt weit offen lässt und sich nicht voll und ganz auf den anderen einlässt. Wenn du zu den Menschen gehörst, die immer davonlaufen, sobald es ernst wird, solltest du dich ehrlich mit deinen Ängsten auseinandersetzen. Befürchtest du, verletzt zu werden? Hast du Angst, etwas zu verpassen? Oder bist du nicht so glücklich, wie du es erwartet hattest? Schau genau hin, was dich innerlich blockiert.
Und hier nochmal die 3 Prinzipien, die dir helfen, deine Beziehung zu stärken. Liebe dich selbst, sei aufrichtig und bekenne dich zu deiner oder deinem Auserwählten.
Im nächsten Blink erfährst du, welche 3 weiteren Stützen jeder Beziehung guttun.
Blink Nummer 7. 3 weitere Stützen für die Partnerschaft.
Die Deutschen verbringen im Schnitt 3 Stunden täglich vor dem Fernseher. Vom Handy ganz zu schweigen. Das ist jede Menge Zeit, die sich weitaus besser nutzen ließe. Und das führt uns direkt zur 4. Stütze für eine gelungene Partnerschaft. Nehmt euch Zeit für Zweisamkeit. Das mag offensichtlich klingen, wird aber im Beziehungsalltag häufig vernachlässigt. Dann hört man Ausreden wie zu lange Arbeitszeiten, die kleinen Kinder, die zeitfressenden Hobbys und so weiter. Dabei ist es im Grunde genommen nur eine Frage der Priorität. Man nimmt sich Zeit für Dinge, die einem wichtig sind. Viele Paare meiden die Nähe zueinander, aber auch aus anderen Gründen. Etwa weil sie von der Beziehung gelangweilt sind, Konflikte vermeiden wollen oder sich unbeholfen und unsicher fühlen. Ergründet also, warum ihr euch möglicherweise unbewusst meidet. Und dann überlegt euch als Paar, wie viel gemeinsame Zeit euch wichtig ist. Hier gilt: Qualität kommt vor Quantität. Seid ein Team. So lautet der Leitsatz für die 5. Stütze. Vergiss nicht, dass auch dein Partner Verletzungen und Traumata erfahren hat, die ihm zu schaffen machen. Das heißt aber nicht, dass er das Problem ist. Dazu ein Beispiel. Ständig lässt Anja ihre schmutzige Wäsche überall rumliegen. Ihr Freund Antonio ärgert sich darüber, weil er glaubt, dass Anja sein Bedürfnis nach Ordnung egal sei oder sie ihn provozieren wolle. Antonios Kritik wertet Anja dann als Zeichen dafür, dass er sie nicht liebt. Eigentlich geht es also gar nicht um Wäsche und wo sie verteilt wird, sondern um tiefer liegende Wunden. Übertragen auf deine Beziehung heißt das: Erforscht bei Konflikten gemeinsam die eigentlichen Ursachen und unterstützt euch dabei, eure Verletzungen zu heilen. In einer engen Beziehung ist es vollkommen normal, dass es hin und wieder Streit gibt. Wäre es anders, würde das eher auf zwanghafte Konfliktvermeidung hindeuten. Aber, und so lautet das sechste Prinzip für eine erfüllte Beziehung, streitet richtig. Konstruktiv wird es erst, wenn ihr allen Gefühlen Raum gebt. Das heißt nicht, dass ihr eure ungezügelte Wut aneinander auslassen dürft. Ganz im Gegenteil. Schaut auch hier gemeinsam genau hin, was euch so auf die Palme bringt. Und warum?
Nehmt euch Zeit füreinander. Werdet zum Team und achtet auf eure Streitkultur. Das sind drei weitere Prinzipien für das Wohl eurer Beziehung.
Beherzigt ihr das, könnt ihr an euren Auseinandersetzungen wachsen und zu neuer Nähe finden.
Blink Nummer 8. Für Sexmuffel und Betthäschen.
Das Saftigste haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Let's talk about Sex. In den meisten Partnerschaften spielt Sex eine wesentliche Rolle. Die gängige Annahme ist jedoch, dass die körperliche Liebe in einer Beziehung mit der Zeit immer weniger wird. Und auch weniger schön. Doch tatsächlich kann Sex mit den Jahren sogar erfüllender und intensiver werden. Wie das geht, erfährst du jetzt. Viele Männer und Frauen glauben, dass sie beim Sex zu Performance-Künstlerinnen und Sexmaschinen werden müssten. Oft haben sie dabei nicht den Sex vor Augen, den sich ihr Körper wünscht, sondern den Sex, den sie aus Pornos und Filmen kennen. Und da wird vermittelt, es muss heftig zur Sache gehen und alles steuert auf ein ekstatisches Orgasmusfeuerwerk zu. Doch bei genauerer Betrachtung erzeugt eine solche Vorstellung ziemlich viel Druck und schafft Distanz zum Partner. Solltest du also zu jenen gehören, die glauben, der Orgasmus sei das höchste Ziel beim Sex, ist jetzt die Zeit, diese Meinung zu überdenken. Auch im Bett entsteht die Nähe zum anderen durch Nähe zu uns selbst. Nur wenn wir uns und unseren Körper wirklich spüren und ganz präsent sind, können wir uns auch wirklich auf den anderen einlassen. Dabei hilft zum Beispiel der Slow Sex, der nicht auf ein Ziel ausgerichtet ist oder von Gier bestimmt wird, sondern achtsam, unaufgeregt und entspannt vonstatten geht. Hier geht es nicht um Befriedigung, sondern um Erfüllung. Nehmt euch Zeit, einander tief in die Augen zu sehen. Oder liegt einfach mal eine Weile ineinander, ohne euch zu bewegen. Ihr werdet merken, wie verstörend der Reizentzug am Anfang sein kann. Denn alle unterdrückten Ängste, Unsicherheiten und Gefühle, die wir mit schnellem Sex überdecken, können dann zum Vorschein kommen. Aber es lohnt sich. So lasst ihr voreinander wirklich alle Hüllen fallen und schafft eine neue Vertrautheit und Authentizität. Und wie oft sollte man in einer erfüllten Beziehung miteinander ins Bett gehen? Die Antwort könnt ihr euch denken, denn auch hier gilt, Qualität ist wieder mal wichtiger als Quantität.
Das Ziel von Sex sollte also nicht der Orgasmus sein, sondern die körperliche Nähe und die Präsenz im Hier und Jetzt.
Mit Sex können wir unsere Liebe körperlich ausdrücken. Es ist eben kein Austausch von Körperflüssigkeiten, sondern ein Austausch von Energien und die intensivste Verschmelzung zweier Menschen. Wir sollten daher aufhören, einfach nur Sex zu haben und anfangen, wirklich Liebe zu machen.
Das war unsere Anleitung für dauerhaftes Beziehungsglück zum Buch Schmetterlinge im Bauch sind für'n Arsch von Emanuel Erk. Sie zeigt, wie wichtig es ist, die Liebe und das Glück in sich selbst zu finden. Denn eine Beziehung und ein Partner können noch so toll sein, wenn du mit dir nicht im Reinen bist und dich selbst nicht wirklich kennst, dann kann auch keine echte Nähe zu einem anderen Menschen entstehen. Beschäftige dich also mit deinen Charakterfixierungen, deinen Traumata und deinen frühkindlichen Überlebensmustern. So wird ein Erkenntnisprozess angestoßen, der dir die Augen für dich und deine Beziehung öffnet. Erlaube dir wieder zu fühlen. Angst, Schmerz und Wut, genauso wie Liebe, Freude und Glückseligkeit. Suche die Schuld für unliebsame Gefühle nicht bei deinem Partner, sondern übernimm selbst die Verantwortung für deine Emotionen. Je besser du dich kennenlernst, desto echter wird auch deine Liebe sein. Wir hoffen, dass wir dich neugierig auf die Entdeckungsreise zu dir selbst gemacht haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.